Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe vor längerer Zeit Gott gebeten, er möge mich zur ersten Liebe zurückführen. Das hat er auch gemacht, indem er mich gebrochen hat. Mein stolzes Herz gedemütigt, aber er ist nahe denen, die zerbrochen sind. Und wenn ich hier heute immer mal anfange zu weinen, dann macht euch keine Sorgen um mich, es ist alles gut. Ich bin nur überwältigt von der Größe und der Liebe Gottes. Der Predigttext für den heutigen Sonntag, den ich ausgesucht habe, ist aus 1. Könige 19. Den lese ich euch vor. Geht es um den Propheten Elia. Es geht in meinem Alter nicht mehr ohne Brille. So. Und Ahab, also das Gottesurteil auf dem Berg Karmel, als die Baalspriester besiegt wurden, indem Gott Feuer vom Himmel schickte, das auf nasses Holz getroffen ist und die Holzscheite verbrannt hat. Und die Baalspriester, die getanzt haben wie verrückt und ihren Gott nicht dazu bewegen konnten, das Feuer auch anzuzünden. Das ist jetzt die Fortsetzung davon. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, also Elia, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er ging aber hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, Herr. So nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Und er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, den die Israeliten, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was tust du hier, Elia? Elia, ein Mann mit Verantwortung, Elia brannte für seinen Gott, brannte für seine Berufung. Hilfe hat er eigentlich nicht gebraucht und der Erfolg, den er so hatte, der hat ihm eigentlich ein Stück weit auch recht gegeben. In schwierigen Zeiten ging Elias Leben eigentlich immer nur in eine Richtung, nach oben. Lag wahrscheinlich daran, weil Gott ihn eben in besonderer Weise gebraucht hat. Elia ist mit Vollmacht dem König Ahab entgegengetreten und hat angekündigt, Gott wird es nicht regnen lassen. Und es hat nicht mehr geregnet. Der Witwe in Zarbat hat er versprochen, dass Öl und Mehl im Krug nicht alle werden. Und als das Kind der Witwe stirbt, geht er auf seine Knie und bittet um das Wunder der Totenauferweckung. Und das Wunder geschieht. Und schließlich am Berg Karmel findet eben dieses große Gottesgericht statt und es wird bewiesen oder Gott beweist, dass die Aschera ein Nichts ist und dass Baal ein Nichts ist. Große Dinge erlebt, Gottes Kraft, Gottes Allmacht erlebt und jetzt? Dieser Mann, Elia, dieser Bote Gottes, haut ab. Er haut ab und sagt, es ist genug. Es reicht. Genug. Ein Sprecher Gottes wirft das Handtuch hin. Ein Prophet sagt, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr. Streich die Segel, es reicht mir, es stinkt, es ist genug. Es reicht. Dieser Mann ist am Ende mit seinen Nerven, am Ende mit seiner Kraft. Eben noch die große Stunde auf dem Berg Karmel. Kraftprobe Gottes erlebt zwischen Baal und ihm. Gott siegt 450. Baals Priester müssen sterben am Fluss Kishon. Und dennoch haut er ab. Das Volk kehrt auch wieder um. Der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott, rufen sie. Hat dieser Mann bewirkt, indem er treu seinem Gott gefolgt ist und getan hat, was er wollte. Das war eine heilige Stunde. Und manchmal, das ist eben auch meine Erfahrung, ist die Zeit nach dieser heiligen Stunde durchaus eben auch eine gefährliche Stunde. Das ist die Zeit der Anfechtung. Elia sitzt in seinem Haus und dann kommt dieser Bote mit diesem Brief, dieser Depesche. Elia öffnet den, erkennt die Handschrift Isebels, wo eben drin steht, mit dir soll dies und das geschehen, wenn ich nicht dich eben genauso umbringe, wie du die Baalspriester, meine Leute, eben umgebracht hast. Tja, und Elia, der vor Königen stand, der vor Generälen stand, wie ein Fels, der wird jetzt ganz weich in den Knien und knickt ein, wegen einer eisernen Lady, die Gift und Galle spuckt. Wegen einer Frau, die die Zügel in der Hand hat, bekommt er Angst, läuft um sein Leben, rennt davon. Und ich habe mir gedacht, logisch ist das eigentlich nicht, nachdem man so viel mit Gott erlebt hat. Aber es geht eben nicht um Logik. Ja. Denn das, was uns Angst macht, was dir Angst macht, was mir Angst macht oder was uns im Inneren leer zurücklässt, das ist also von außen nicht immer nachvollziehbar. Und das kann uns auch gleichzeitig auch ein Stück weit eine Mahnung sein, dass wenn jemand an einer bestimmten Sache leidet, dass ich mich nicht erhebe darüber, weil ich es besser bewältigen kann oder so, sondern jeder hat eben sein eigenes Säcklein zu tragen. Es ist von außen nicht nachvollziehbar, was in meinem Innersten, also mich wirklich erzittern lässt und erschüttern lässt. Und da kann es eben jedem so gehen, wie es dem Elia gegangen ist. Elia rennt in die Wüste und irgendwann bricht er dann eben zusammen. Am Ende mit seinen Nerven, am Ende mit seiner ganzen Kraft, sogar am Ende seines Glaubens. Und jetzt geht dieser Gedanke wie ein Mühlrad durch seinen Kopf umsonst. Umsonst. Umsonst meine Predigt auf dem Karmel. Umsonst mein Einsatz beim Volk. Umsonst mein Gebet. Herr, ich habe alles eingesetzt und alles in den Sand gesetzt. Mir reicht's. Schluss, aus, Ende. Ich habe genug. Elia hat genug. Und vielleicht ist der eine oder andere heute hier, dem es aber ähnlich geht. Na, vielleicht gibt es jemanden, also mir ging es ja vor einiger Zeit auch so, der vielleicht hier drin sitzt im Gottesdienst, fix und alle ist, am Boden und sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Am Ende mit meinem Leben, am Ende mit meinen Nerven. Und das liegt eben auch daran, dass die Isebels in dieser Welt sich eben immer noch so aufspielen, ne? Und jeden über die Klinge springen lassen, der eben nicht nach ihrer Pfeife tanzt. Und das kann alles Mögliche sein, alle möglichen Umstände oder Leute oder was auch immer. Dass man eben so gefühlt wie am Ende seines Glaubens ist, weil die Kluft zwischen Glaube und dem, was ich erlebe, einfach manchmal sehr weit auseinander ist. Ja, und dann kommt dieser Kehrreim, der sich immer wiederholt. Ja, so, umsonst. Und ich kann ja mal so, also was in meinem Kopf so kommt. Ne? Umsonst. Umsonst. Der Kampf in der Familie. Ja. Umsonst die Mühen und die Opfer. Umsonst die Angebote in der Gemeinde. Umsonst das Männergebet. Umsonst ja sogar manche Predigt. Hat keinen verändert. Also das denkt man dann so, ne, in so einem Moment. Umsonst das Kümmern um diesen oder jenen. Ja, was hat man sich oder ich mich eben auch um Leute bemüht. Ihnen nachgegangen, mit ihnen gesprochen, ihnen Hilfe angeboten und dann weggeblieben. Nicht mehr gekommen. Ferngeblieben. Zu Hause. Umsonst mein Gebet, jahrelang gebettelt um dies und das. Und was ist dabei rausgekommen? Die Schmerzen im Inneren mitunter und die Lasten immer größer geworden. Ich war an genau dem gleichen Punkt. Mir reicht's. Es ist genug. Schluss. Genug. Da habe ich genauso wie Elia in meinem Bett gelegen, gesagt, Herr, mach dem ein Ende, hol mich. Nimm mich. Ja, ist ja nicht passiert, ne? Also bei jedem heute Morgen, wo vielleicht solche Sätze so ähnlich vielleicht im Herzen mit anklingen oder vielleicht auch mitschwingen, ne? Der oder die soll es hören und soll das eben auch wissen, dass Gott, unser Vater, immer erst am Anfang ist wenn ich schon am Ende bin? Wenn wir am Ende sind, ist er am Anfang. Am Anfang mit seiner Fürsorge, am Anfang mit seiner Seelsorge und eben auch am Anfang mit seiner Vorsorge. Und da gucken wir jetzt mal drauf. Das sind jetzt drei Punkte. Ich mache das jetzt irgendwie nicht dem Albrecht nach. Das hat sich so ergeben, dass das eben drei Punkte geworden sind. Gottes Fürsorge fängt bei Elia und durchaus eben auch in unserem eigenen Leben in der Wüste an. Bei Elia ist es die Negev und Elia hat eigentlich nur einen Wunsch: schlafen. Schlafen, ausruhen. Gar nichts machen. Einfach nur ausruhen und schlafen. Und tatsächlich, also schläft er tief und fest, und das ist, denke ich mal, durchaus eine Gnade, die mir jetzt in der letzten Zeit nicht so vergönnt war. Wenn man so zeitig wach wird dann halt, ne, und dann die Gedanken so kreisen, ist halt manchmal eben auch eine Typfrage. Jedenfalls erscheint ihm dann plötzlich dieser Bote Gottes, der Engel. Und dieser Engel hat eigentlich ganz schön zu tun, den Elia eben wach zu bekommen. Er muss ja quasi zweimal, muss er ihn ja wachschütteln, ne? Und das Schöne ist, es kommt eben nicht so eine Straflektion oder so eine Strafpredigt von dem Engel zu Elia. Er sagt so: steh auf, entschuldige dich bei Gott, wie kannst du sowas denken und wie kannst du so abhauen, wie kannst du sowas sagen, ne? Zurück, marsch an deinen Platz, wo du hergekommen bist. Nein, es ist eben keine Straflektion, es ist eine Einladungsaktion, die Gott hier startet bei Elia. Steh auf und iss. Geröstetes Brot und Wasser mitten in der Wüste. So ist Gottes Fürsorge. In deiner Wüste, in meiner Wüste, stellt er dir was hin. Das ist wie ein himmlisches Catering. Und also sogar David war ja schon so beglückt davon, ne, dass er schrieb: du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Elia hätte jetzt auch sagen können: nur Wasser und Brot, ne? Keine Wurstsemmel, kein Weizenbier, kein Schinken, keine gebratene Gans, keine Klöße, kein Rotkohl. Ja. Mit diesen paar Kalorien, die er da hat, mit dem Brot und mit dem Wasser, soll er eben durch die Wüste kommen. Und das liegt daran, dass Gott das umkehrt. Also dieser eigene Pessimismus von Elia wird von Gott umgekehrt. Dass Gott nämlich jetzt sagt: das ist genug. Dieses Brot ist genug und das Wasser ist genug. Das reicht, damit du durch die Wüste gehen kannst. Das reicht, damit du Kraft und Nahrung hast. Das sind meine Nährwerte, die gebe ich dir, und die werden ausreichen. Und das genügte damals und möglicherweise eben auch heute. Gott sorgt für seine Kinder. Mit geringen Mitteln manchmal, aber mehr als diese Stärkung brauchen wir eben auch nicht. Und mich begeistert wirklich, dass uns eben nicht nur dieser Bote, dieser Engel Gottes, also begegnet, sondern durch Jesus, der Sohn Gottes selbst. Und so wie Jesus damals, so beim letzten Tag, beim Fest in Jerusalem, über den Marktplatz gegangen ist, über den Tempelplatz, so geht, und da bin ich fest überzeugt, dieser Jesus heute hier durch unsere Reihen, durch die Gänge und die Reihen, auch wenn ihr ihn nicht sehen könnt. Und er sagt jedem: wen da dürstet, der komme. Wer am Boden liegt, der komme. Wer fertig ist, am Ende, der komme. Ich will ihm geben von dem lebendigen Wasser umsonst. Ohne Vorbedingung. Ohne irgendwas tun zu müssen. Ein Geschenk ganz umsonst. Und er sagt es mir und dir und dir und dir. Heute Morgen denke ich nochmal ganz neu so zu. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. In deiner Schwäche bewirke ich Großes. Elia findet in der Wüste wieder zum Leben. Und jetzt schau, wenn es dir ähnlich geht, in deine Wüste und mach die Augen deines Herzens auf, denn Gottes Kellner gehen rum und bringen dir Nahrung, Brot, Wasser. Gottes Fürsorge, davon bin ich überzeugt, fängt heute ganz neu nochmal an. Für alle diejenigen, die sagen, ich brauche das dringend in meinem Leben. Und wenn du willst, kannst du davon auch mitnehmen in die nächste Woche und nächstes Wochenende am Sonntag, das im Abendmahl fortsetzen. Gottes Fürsorge, das Lamm, sein Blut aufnehmen, Kraft tanken. Als es mir jetzt im letzten Weihnachten, als ich so einen Tiefpunkt hatte, da hat Gott mich versorgt mit so einer himmlischen Speise. Also mal ein Beispiel. Und diese Speise war mir genug, um mich über die Feiertage gut zu bringen. Wisst ihr, was das war? Ich war eingeladen bei Kerstin und bei Thorsten. Und wir hatten ein gutes Gespräch, wir haben gelacht auch miteinander. Und dann habe ich sie gebeten, für mich Maria durch den Dornwald ging, zu spielen und zu singen. Das haben die gemacht, ich durfte sie aufnehmen. Und das habe ich dann irgendwie jeden Tag ein paar Mal angeguckt. Und irgendwie hat mir dieses Lied also Kraft gegeben in meinem Herzen, hat mich aufgerichtet und hat mir geholfen, also so diese Zeit so durchzustehen. Das war eine ganz besondere Sache. Der zweite Punkt, die Seelsorge Gottes. Gottes Seelsorge fängt mit seinem Wort an. Elia muss 40 Tage, 40 Nächte so einen Gewaltmarsch hinlegen durch die Wüste und er erreicht irgendwann den Gipfel des Sinai und da wird ihm klar, hier war doch Mose. Hier hat doch Mose gekniet und hier hat doch Mose die beiden Gesetzestafeln empfangen. Hier hat er für sein Volk gefleht. Und hier an dieser Stelle muss doch wieder eine Begegnung mit dem lebendigen Gott möglich sein. Und dann sucht Elia wegen Wind und Wetter Schutz, Zuflucht in einer Höhle. Und manchmal, wenn es einem nicht so gut geht, dann zieht man sich ja zurück und dann sitzt man eben auch in so einer Höhle. Aber Gott will uns nicht in diesen Höhlen sitzen haben. Es gibt Höhlen aus Stein, Höhlen aus Angst, Höhlen aus Depressionen, Höhlen aus Krankheit. Es kann bei jedem was anderes sein, aber Gott will uns da nicht sitzen haben. Und in welcher Höhle du auch dich vielleicht möglicherweise befindest heute Morgen, dann höre, was Elia gehört hat. Komm heraus aus deiner Höhle. Komm heraus und begegne deinem Gott, der eine, der Heilige, der hilft dir. Er macht Todes lebendig, genauso wie Jesus gerufen hat, komm heraus, Lazarus. Und dann wurde der Stein beiseite geschoben, Lazarus kam raus und war am Leben, bei dem er schon die Verwesung eingesetzt hatte, wohlgemerkt. Jesus macht lebendig. Und das, was wie tot ist, das, was wie niedergetrampelt ist, ganz egal, jeder hat ja seinem eigenen Leben seine eigenen Punkte, das kann und will Jesus lebendig halten. Und so eben auch bei Elia. Und dieser tritt nun heraus auf dem Gipfel und erlebt eben das, was man in den Bergen eben besonders fürchtet, ne? Ein Gewitter. Da gibt es ja auch ganz viele elektrostatische Ladungen und da kann es schon ganz schön also heiß hergehen. Ne? Dunkle Wolken ziehen auf, dann heult der Sturm und dann werden Gesteinsbrocken umhergeworfen. Ne? So. Und Elia kann darin nichts Göttliches erkennen. Und dann bebt die Erde und die Felswände brechen ein und verschütten den Weg. Und Elia kann darin nichts Göttliches erkennen. Und dann blitzen die Feuer am Nachthimmel, alles grell, es donnert, es knallt. Also fast vielleicht schon wie so ein Inferno, ne? Und Elia kann darin nichts Göttliches erkennen. Erst als das vorbei ist, dieses Gewitter, und es ganz ruhig wird, da hört er dann auf einmal so diese Stimme, dieses vielleicht schon feinen Schweigens. Die Stimme in der Stille. Und da ist Gott zu finden. Lia hätte jetzt wieder sagen können, war nur Worte, keine Belege, kein Beweis seiner Herrlichkeit, keine Lichterscheinung, nur so eine leichte, leise Stimme, ja. Und Gott sagt, und das ist genug. Mehr als diese meine Worte brauchst du nicht. Mit diesem Wort, mit meinem Wort kannst du leben, mit meinem Wort kannst du sterben und mit meinem Wort kannst du wieder auferstehen. Gott ist eben erhaben über alle Stürme, Gott ist erhaben über alle Erschütterungen. Gott ist erhaben über alle Scheinfeuer, die sich als göttlich verkaufen wollen. Gott ist erhaben über alle Gurus, alle Sektierer mit ihren Tricks und mit ihren Lügen. Gott ist erhaben und Gott begegnet uns in der Stille seines Wortes. Ich selbst habe am Altjahresabend im Gemeindehaus, hatte ich auch wieder so eine tiefe Phase, da hat Gott mich also wirklich richtig erwischt. Ne? Ich dachte erst, das wird so eine intellektuelle Geschichte irgendwie und dann hat er mich also wirklich richtig gepackt in diesem Gottesdienst und dann habe ich ein Wort gezogen. Das lese ich euch vor, das ist ja nichts Magisches. Aber das hat mir dann wieder Kraft ins neue Jahr hineingegeben. Und da steht, du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Hat mich also wirklich begeistert. Ne? Und das hat genügt, um, sag ich mal, meiner Seele, um meinem Herzen auch wieder so Nahrung zu geben, da zu landen und mich zu füllen auch mit neuer Hoffnung und mit neuer Freude. Es hat genügt, um mich zu trösten und mich zu ermutigen. Und ich will dir Mut machen, vielleicht so einmal am Tag wenigstens in sein Wort reinzugucken und dich nähren zu lassen. Gott will ja zu uns sprechen und will uns alles geben, was wir eben brauchen. Ne? Du müsstest halt nur mal versuchen, ein bisschen vielleicht auch selber möglicherweise stille zu werden. Weil wir brauchen die Stimme dieses feinen Schweigens in unserem Leben. Ich gehe jetzt seit einiger Zeit, wie ich es kann, wöchentlich zum Tissé-Gebet im Gebetshaus. Und da gibt es ein Lied, das mir irgendwie sehr wertvoll geworden ist. Also der Text lautet: Lass deinen Mund stille sein, dann spricht dein Herz. Und lass dein Herz stille sein, dann spricht Gott. Und das ist halt so nötig, ja, weil im Alltag, ich sage mal, der Lärm so laut ist. Also alles, was eben so um mich rundherum passiert, das macht so viel Krach. Und man braucht solche stillen Momente einfach, um wieder bei Gott anknüpfen, andocken zu können und sich von ihm eben abzuholen, was man eben so braucht. Und besonders beim Tissé-Gebet, da spricht er eben wirklich zu mir und in mein Herz. Und in die Herzen aller spricht er: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet und ich werde dich nicht loslassen. Und Jesus sagt: Ich lebe und du sollst auch leben. Das gilt uns allen. Tja, und seine Vorsorge. Wenn Menschen verletzt sind, gerade im frommen Bereich oder im religiösen, ne, da gibt es dann immer mal, also oftmals so fromme Aussteiger. Aussteiger aus der Gemeinschaft, weil die Gemeinschaft nicht will, was sie selber wollen. So, und Elia wäre gerne an diesem Platz geblieben, in dieser Höhle. Ja, aber er wird eben auch wieder zurückgeschickt. Und ich denke nicht, dass Gott fromme Aussteiger will, weil da versteigen sie sich manchmal eben nur in irgendwelche fixen Ideen und am Ende ist großes Durcheinander, großes Chaos. Ich denke, egal woran du leidest und egal was alles passiert, ja, er will, dass du wieder einsteigst an dem Platz, wo er dich haben möchte. Einsteigst ins Leben, einsteigst auch Gott zu dienen möglicherweise, einsteigst in der Gemeinde eben auch wieder zu sein. Na, und das heißt ja nicht, dass wir es leicht haben werden. Also der Elia hat es ja nur draußen im Ort nicht leichter gehabt. Ich meine, die Isabel war noch da. Der Ahab, der eigentlich jetzt nur die Handtasche seiner Frau war, war auch noch da. Die Aschera war noch da. Die Baale waren noch da. Alles noch da. Ja. Aber es sind halt stumme Götzen, die keine Macht haben. Elia sagt: Ich allein bin übrig geblieben. Also wenn ihr den Text weiterlest. Ich allein bin übrig geblieben, aber das stimmt nicht. Das sagt er aus seiner Enttäuschung und aus seiner Resignation heraus. Die machen immer ne, so, der, ne, keiner macht so. Nee, stimmt nicht. 7000 sind noch da. 7000, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. 7000, die nicht mitgemacht haben. Und da, wo du bist, und das ist eben auch Gottes Fürsorge, am Ende bist du nie allein. Einer ist da, zwei sind da, zur Rechten und zur Linken. Heißen sie Thorsten, heißen sie Kerstin, heißen sie anders, ja. Es wird immer einer da sein. Und wenn es kein Mensch ist, dann der Heilige Geist. Es wird immer einer da sein. Gott sorgt vor, dass du nicht allein bist. Na, jetzt hätte der Elia wieder sagen können, nur 7000, nur von so vielen. Ja. Und Gott sagt, ja, das reicht, das ist genug. Ja. Dieses resignierte, das ist genug, wird umgekehrt in, das reicht, das hilft dir. Ja, und es müssen ja auch nicht immer viele sein. Ne? Ich sage mal, letzten Endes glaube ich, dass die Mehrheit ja sowieso noch nie kapiert hat, um was es geht. Mehrheit und Wahrheit liegen nicht immer nah beieinander. Das sieht man ja an den verschiedensten Wahlen, bei uns und in anderen Ländern. Geht nicht darum, viele zu haben, sondern das zu erkennen, was Gott dir zur Verfügung stellt. Gott ist da, er ist um dich herum, er ist um mich herum. Und die Gemeinschaft derer, die an ihm hängen, die ist eben da. Und wohin du auch gehst. Und da wirst du nie und ich eben auch nicht allein unter verlorenem Posten stehen. Also Elia ging und so schließt am Ende die Geschichte. Er erlebte den Gott, mit dem er am Ende war, der aber mit Elia erst am Anfang war. Er erlebt ihn halt mit seiner Seelsorge, seiner Fürsorge und seiner Vorsorge. Und das gilt heute noch und das können wir mitnehmen. Also jeder, der genug vom Leben hat, hat mit dem Herrn, mit Jesus genug zum Leben. Nehmt das mit. Amen.